Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Judith Erlmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreide KI Klartext. Wir sind zurück aus unserer kurzen Sommerpause und falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, ich habe eine neue Co-Host und zwar Judith. Judith, ich freue mich sehr, dass du heute zum ersten Mal so richtig als neue Co-Host dabei bist.
Ja, ich freue mich auch voll, dass wir jetzt zusammen hier loslegen können und dann auch noch mit so einem Gast, so einem Thema und so einem Buch.
Genau, wir haben heute nämlich Jöran Mus-Meerholz hier als Gast dabei und er hat sein neues Buch mitgebracht sozusagen, nämlich Schule 2035, Lernen nach Digitalisierung und KI. Das heißt, wir wollen heute ganz viel über die Zukunft von Schule sprechen. Und Jöran, wir freuen uns wirklich sehr, dass du dabei bist. Und viele werden dich sicherlich kennen, aber vielleicht nicht alle. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst.
Hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich total geehrt. Ich habe gesehen, wer bei euch alles für einen Podcast war. Und übrigens herzlichen Glückwunsch zum Fast-Jubiläum. Ihr habt gesehen, ihr habt im September gestartet, vor 2 Jahren, und seitdem ganz viele tolle Gäste. Ich heiße Jöran, ich bin von Hause aus ein Diplom-Erziehungswissenschaftler. Das sind Leute mit einem Studium aus dem letzten Jahrtausend, die nicht in die Schule gehen können. Also man konnte mit Diplom-Pädagogik oder Diplom-Erziehungswissenschaften alles machen, aber nicht in die Schule. Jedenfalls war das bis vor kurzem so. Ich weiß nicht, ob sich das gerade geändert hat. Ich beschäftige mich insbesondere so mit den Wechselwirkungen zwischen pädagogischen Fragen und technischen Fragen, vielleicht auch noch so gesellschaftlichen Fragen auf verschiedensten Ebenen im Bildungsbereich.
Super, kurz und knapp, wie wir das bei dir gewohnt sind. Vielen Dank dafür. Lass uns direkt mal einsteigen mit dem Thema deines Buches. Also da geht es um Zukunftsschulen und ich habe mich direkt so gefragt, ach herrje, haben wir nicht genug Probleme im Hier und Jetzt und Herausforderungen? Was bringt uns das eigentlich, über die Zukunft von Schule nachzudenken?
Ja, danke für die Steilvorlage. So beginnt das Buch. Also ich habe so ein widerstreitendes Gespräch mit mir selbst geführt im Buch oder ich habe mir vorgestellt, irgendwie, dass so eine Lehrkraft, die wirklich ganz andere Dinge zu tun hat gerade und sich fragt, irgendwie, wofür braucht es das jetzt? Und deswegen hätte ich das Buch dann eigentlich auch tatsächlich nicht geschrieben, wenn ich nicht Florence Gaubs Buch Zukunft eine Bedienungsanleitung gelesen hätte und Florence Gaub mich und vielleicht auch andere Menschen überzeugt hätte, dass das notwendig ist, über Zukunft nachzudenken, damit man überhaupt mit der Gegenwart gut klarkommen kann. Und dazu gehört, dass man überhaupt eine Vorstellung von Zukunft hat, am besten sogar noch eine positive Vorstellung von Zukunft und eine, die man selbst beeinflussen kann. Und wenn man das hat, dann kann man auch sein alltägliches Handeln, auch wenn es unter schwierigsten Umständen stattfindet, danach ausrichten. Und das fand ich relativ überzeugend. Und deswegen haben wir dann das so weit in die Zukunft gelegt, das Buch, dass wir gesagt haben, naja, 2035, also in 10 Jahren, das ist laut Florence Gaub so ein Abstand, der ist jetzt nicht so, dass einem der Alltag die Gegenwart so erdrücken wird, dass man sagt, das ist vollkommen unerreichbar, das geht doch gar nicht. Aber es ist auch nicht so weit weg, dass man sich sagt, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Und dann haben wir damit so die Hoffnung verbunden, als wir das Buch uns überlegt haben, ja, das ist ein zeitlicher Horizont, da kann man sagen, okay, dafür lohnt es sich, heute drüber nachzudenken und ab morgen seinen Handel danach auszurichten.
Ja, super. Vielen Dank für die Einordnung. Und ein Thema, das auch im Buch vorkommt, beziehungsweise die aktuelle Situation des Pseudokonsens, wir müssen etwas ändern, ist die Frage, bringt es die Debatte wirklich weiter, ja oder nein?
Ja, also der Pseudokonsens ist einer meiner lieblingsgedanklichen Brillen. Der funktioniert auch nicht nur in der Bildung. Man hat nämlich vermeintlich einen Konsens, weil man sich einig ist, es muss anders sein, als es bisher war. Und das ist so ein Konsens, der trägt nur so weit, man eben in der Ablehnung vereint ist. Und danach kommt erst die schwierige Phase. Das kennen wir auch in anderen Bereichen. Aber in der Bildung ist es mir aufgefallen, als ich mal so ein paar Leitbegriffe für mich durchdekliniert habe und gesehen habe, okay, die haben alle, fast alle, gar keine richtige positive inhaltliche Fundierung, sondern sagen eigentlich nur anders als vorher. Also wenn wir sagen 21st Century Skills, dann sagen wir ja nur anders als vorher, aber noch nicht, was das sein soll. Wenn wir sagen Future Skills, dann sagen wir andere Inhalte, andere Ziele, andere Kompetenzen als vorher, müssen das dann aber auch noch mit Leben füllen. Andere Begriffe, die ich mir auch zu eigen machen würde, sowas wie zeitgemäße Bildung, heißt ja auch erstmal nur anders als vorher. Und in meiner Beobachtung von so verschiedenen Akteuren, die mit viel Schwung sowas starten oder auch Schulgründung oder sowas, hatte ich dann das mal eine Weile irgendwie so abgeglichen und gesehen, okay, die haben alle erst dann Schwierigkeiten, wenn sie das Nächste machen müssen, nämlich einen Konsens darüber hinaus tragfähig gestalten müssen oder sagen müssen, was wollen sie denn anders? Welche Bildungsziele wollen sie denn anders? Was ist denn im 21. Jahrhundert anstelle von dem Alten da? Und dieser Pseudo-Konsens ist was, wo ich so ein bisschen hoffe, mit dem Buch einen Beitrag zu leisten, dass man sich halt darüber verständigt, was denn an die Stelle des Alten treten soll.
Ich glaube, das ist aber auch so total normal, ne? Weil diese zweite Frage ist ja total schwierig. Also sich total dem dann zu stellen und sich damit dann auseinanderzusetzen, so wie es ist, wollen wir es nicht, aber wie wollen wir es denn? Ne? Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine schwierige Geschichte. Jetzt hast du eben schon gesagt, ich hatte mich eben auch gefragt, warum eigentlich 2035? Ne? Also, aber das hast du eben schon ganz gut erklärt, dass das so ein greifbarer Horizont ist. Ich habe mich nur tatsächlich gefragt, glaubst du wirklich, dass bis 2035 sich hier so viel ändert? Ihr seht das jetzt nicht, aber er schmunzelt sehr.
Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt bei diesen ganzen technologiegetriebenen Entwicklungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte inzwischen ja schon irgendwas gelernt habe, dann würde ich sagen, zeitlich habe ich mich immer vertan. Also dieses ganze Digitalisierungszeug interessiert mich schon eine ganze Weile. Und tatsächlich hatte ich in den letzten Tagen ein Gespräch über die Methode von Szenarien für die Zukunftsarbeit. Und habe ich nachgeguckt, ich habe eine Zukunftswerkstatt Bildung 2013 gemacht. Das war im Jahr 2003. Und ich war ganz sicher, dass bis 2013 wirklich alles umgekrempelt sein würde. Und ich glaube, es ist so fast gar nichts passiert im größeren Maßstab. Und auch in der KI-Debatte sehen wir ja seit Jahrzehnten immer wieder zeitliche Prognosen, die dann doch immer wieder neu ausgerichtet werden müssen, mal freundlich gesagt. Und dann aber umgekehrt gab es den ChatGPT-Moment, wo ganz viele Leute gesagt haben, oh, das ist jetzt aber irgendwie eine Überraschung, das hätten wir jetzt auch so nicht erwartet. Deswegen würde ich sagen, alles, wo wirklich so größere technologische Dinge drinstehen, stecken ganz schwierig zu beurteilen. Und auf der anderen Seite hat man das System Schule, von der anderen Seite ganz schwierig zu beurteilen. Also ich freundlich gesagt, irgendwie wir unterschätzen, glaube ich, die Stabilität dieses Systems doch sehr häufig. Was aber auch nicht heißen muss, dass das für die Zukunft so sein muss. Also meine ganz klare Antwort ist, keine Ahnung, wie schnell sich was entwickeln wird.
Aber ja, grundsätzlich finde ich 10 Jahre in schulischen Zeitrechnungen sehr kurz, ne, wenn wir so zurückblicken.
Das stimmt. Ich bin auf die 10 Jahre nicht ganz zufällig gekommen, sondern ich habe längere Zeit mit sehr vielen von diesen Schulpreisschulen zu tun gehabt. Und eine Beobachtung war mal, dass ganz viele Schulpreisträger den Schulpreis bekommen 10 Jahre nach einer Krise. Und das ist eine ganz blöde Beobachtung gewesen, weil das lässt sich ja schlecht transferieren. Wir können ja nicht alle Schulen massiv in eine existenzielle Krise stürzen, damit sie sich dann irgendwie neu erfinden müssen. Aber das war ganz viel bei Schulen so, dass sie, weiß nicht, von Schließung bedroht waren, eine große interne Krise hatten, irgendwas ganz anders machen wollten. Und dann eine Schulentwicklung von 5 bis 10 Jahren, so hatten, dass sie nach 10 Jahren, also es war fast wie so ein magisches Muster, einen Schulpreis bekommen haben. Insofern würde ich sagen, auf Systemebene ist es nochmal was anderes. Auf einer einzelnen Schulebene ist Schulentwicklung auf 10-Jahres-Sicht, zumindest sehen wir, dass es machbar ist.
Ja, da muss ich nochmal kurz einhaken oder ein Gedanke. Kann KI nicht so ein Krisenmoment sein für vielleicht doch viel mehr oder alle Schulen, dass es dann jetzt doch,
Also es ist zumindest denkbar. Also im pädagogischen Kontext kann man ja tatsächlich sagen, KI kann man als Krise der Identität abkürzen. Und das kann schon sein. Aber auch da würde ich wieder sagen, die Stabilität des ganzen Systems oder von ganz vielen Akteuren in diesem System ist so groß, dass ich sagen würde, ich sehe zumindest nicht eine flächendeckende Krise, weil wir haben ja im Bildungssystem, also wir haben das ja dafür erfunden, so wie wir es jetzt machen mit Schule, dass es auf Stabilität ausgerichtet ist. Also es ist sozusagen ja die gesellschaftliche Funktion von Schule, da das weiterzugeben, was sich bisher in den vorherigen Generationen bewährt hat. Dass das nicht mehr einfach funktioniert, sehen wir natürlich, weil wir können nicht mehr abwarten, was bewährt sich in dieser Generation und dann gucken wir mal, was wir mit der nächsten Generation machen, sondern wir müssen verändern, während wir noch gerade erst die Veränderung kennenlernen. Gleichzeitig gibt es aber auch noch diese Stabilität da drin. Also so diese Veränderung und Stabilität gleichzeitig, das ist ein ganz seltsames Spannungsfeld bei Schule, das für mich jedenfalls die Prognosen sehr schwierig macht.
Trotzdem hast du ja jetzt mal so eine Prognose gewagt. Und der erste Teil deines Buches dreht sich ja darum, dass du mal so 5 Zukunftsschulen entwickelt hast. Und jetzt bin ich in der glücklichen Situation, Diana auch. Wir haben das Buch schon gelesen. Und jetzt kannst du uns, aber unseren Zuhörenden, vielleicht einen kurzen Abriss nur geben über diese Schulen. Und vielleicht schaffst du es, alle 5 Schulen mit einem Satz ganz kurz zu beschreiben, dass wir so einen Überblick bekommen.
Ah, okay. Ich versuche es mal. Ich mache mir gerade mal schnell das Inhaltsverzeichnis auf. Teil 1 ist die Lisa-Rosa-Reformschule mit dem Motto Schule für WeltverbessererInnen. Das heißt, das ist so ein bisschen ganz viel so Projektarbeit, globale Vernetzung, an Nachhaltigkeitsdingen orientiert und so weiter. Zählt das als ein Satz?
Ja, ich bin großzügig heute.
Okay, A2 ist das Manfred-Spitzer-Lyzeum, ein digital freies und sinnvolles Lernen. Also eine Schule, die ganz viel so auf Lernen mit allen Sinnen Wert legt, ganz stolz darauf ist, dass sie alles mögliche technologische, moderne Verband haben und sich an ganz viel Grundlagen orientieren. Das war Schule 2. Schule 3, ich muss zwischendurch mal ein bisschen scrollen. Die LIDA-Schulen, das sind so die hochgradig algorithmisierten Lernumgebungen. Das heißt, sehr, sehr auf Effizienz, auf Basisskills hin ausgerichtet, dass wirklich man versucht, alle Schülerinnen mit den Basisskills zu erreichen. Die Führung wird durch einen rollenden Roboter gemacht und also sehr viel Technologie drin. Schule 5, die UN-Schule mit dem Motto, lern doch, was du willst, hat ein vollkommen unbescheidenen Anspruch, nämlich, dass die Menschen, die da hinkommen im ersten Schuljahr, nicht an Lernfreude verlieren. Dem wollen sie alles unterordnen und dadurch entsteht, dass die irgendwie ganz viel verschiedenste Dinge da machen, die Schülerinnen, und dafür dann irgendwie gegebenenfalls auch noch was lernen müssen. Punkt. Oh Gott, das ist ganz schön schwierig mit einem Satz immer nur. Na gut, ich habe ja im Buch Zeit genug gehabt. Schule 5 heißt die Pallas Athene Schulen. Das ist so ein Netzwerk von Schulen. Die sind vor Ort zusammen, die wohnen sogar zusammen in so einer Art Wohnheim, aber sie haben nur Online-Unterricht und sind dadurch in so einem weltweiten Netzwerk. Punkt. Oh, das war der schwierigste Teil des Podcasts, hoffe ich.
Ich hoffe auch. Super, ja. Keiner kennt die Schulen besser als du, würde ich jetzt mal annehmen, Jöran, weil du hast die ja sozusagen erfunden, oder?
Ja, aber ich muss noch üben, das auf den Punkt zu bringen. Das hier ist der erste Podcast, in dem ich jetzt irgendwie was über die Schulen erzählen darf. Ich hoffe, da kommen noch andere dazu und dann übe ich, aber bei euch stotter ich noch.
Ach, du hast es ganz wunderbar gemacht. Und du hast die Schule jetzt schon beschrieben und wie gesagt, im Buch ist es sehr ausführlich und es hat mich wirklich gepackt. Du hattest mir das Buch ja zugeschickt und dann hatte ich gerade eine längere Zeit offline. Ich habe es mir aufs Handy runtergeladen. Ich lese total ungern auf dem Handy, aber ich hatte diese Offline-Zeit und habe mich wirklich durch die Schulen auf dem Handy durchgelesen, weil es einfach auch so, es hat mir wirklich Spaß gemacht, mich da so reinzudenken. Und man sieht natürlich sehr viel, ja, ich habe viele andere Schulkonzepte wiedererkannt. Ich denke, natürlich fand da auch ganz viel Inspiration statt. Aber welche Ideen, wie Schulen in Zukunft aussehen könnten, sind eher visionär und welche davon sind eher provokant überzeichnet?
Gute Frage. Also meine Grundidee war schon, Provokationen da überall reinzubauen, also in alle Schulen. Im Konzept hieß es Dornen. Die Schulporträts sollen dornig sein, weil es gab so Vorläufertexte. Mal vor ein paar Jahren habe ich 3 Schulporträts geschrieben, die kürzer waren. Und die haben eher so Fans gehabt. Also wenn ich die irgendwie im Workshop genutzt habe, dann haben die Leute danach auf eine Schule gezeigt und gesagt, die will ich. Und das war das Ziel, dass das jetzt nicht funktioniert. So, dass man bei jeder Schule sagt, oh, das finde ich daran interessant, aber das hier geht ja gar nicht. Oder das müsste ganz anders sein. Oder ich glaube nicht daran, dass das hier geht. Also, dass man überall so Irritation und Provokation hat, dass die Leute sagen, meine Vision von Schule oder meine Vorstellung von Schule sieht anders aus. Und das ist die Hoffnung, dass das dann der erste Schritt ist, sich noch weitere Gedanken über das eigene Bild von Schule zu machen. Und das hat auch den größten Spaß gemacht. Das hat auch die größten Proteste gemacht. Also so, wie ihr jetzt schon mal vorher reingucken konntet, konnten es auch ein paar andere, die ich natürlich auch beim Schreiben um Rat gefragt habe. Und die sind teilweise wirklich, also jetzt nicht böse geworden, dass sie nicht mehr mit mir reden, aber grob irritiert gewesen. Also die dass diese total algorithmisierten Schulen, die spitzen ja tatsächlich sehr stark dann das zu, und die haben aber die allerschönsten Räume mit Abstand, ne? Also man hat halt irgendwie wahnsinnig viel Personalkosten eingespart, und dadurch, dass die Lernenden da alle sehr individuell unterwegs sind, können die sich alle ihre Lernplätze, Arbeitsplätze suchen, und das ist halt dann so, ja, aber diese schönsten Räume könnten doch überall sein, ja, könnten heute schon überall sein, aber sind sie offensichtlich nicht. Oder bei der Weltverbessererinnenschule, die am Anfang viele Fans hatte, wird halt dann im Nachwort thematisiert, dass das irgendwie auch die größte Ungerechtigkeit ist, weil das halt irgendwie, da kommen nur die Lernenden gut klar, die gut selbstständig lernen können und mit anderen zusammen lernen können. Und tatsächlich die größte Provokation, das finde ich ja tatsächlich faszinierend für mich im Moment, ist diese Schule, die das einzige Ziel hat, nee, das oberste Ziel hat, dass die Lernfreude beibehalten wird. Also das habe ich am meisten so die Rückmeldung gekriegt, dass das vollkommen unrealistisch ja nur ist, dass Menschen, wenn sie in die zweite Klasse oder fünfte Klasse oder neunte Klasse kommen, noch genauso viel Lernfreude hätten wie bei der Einschulung. Das scheint tatsächlich das Visionärste zu sein, worüber ich im Moment noch viel nachdenke.
Aber ich kann wirklich nur sagen, das ist dir total gelungen, ne? Weil ich hatte immer so Momente, ich habe das gelesen über diese Schulen, und dann hatte ich so Wohlfühlmomente, wo ich so dachte, ja genau, so muss es sein. So. Und dann bist du mir in die Parade gefallen, und dann dachte ich immer, wie? Nee, aber wieso? Wieso baut er das jetzt so? Oder wieso? Wo ist jetzt da wieder das Haar in der Suppe sozusagen? Und das hat wirklich eins zu eins gut funktioniert. Und ich habe mir selbst auch die Frage gestellt, habe ich eigentlich eine Favoritenschule? Also deswegen mal die Frage an euch, habt ihr Favoritenschulen? Also habt ihr so Schulen, wo ihr sagt, ja, die ist eigentlich mein Favorit im Buch?
Sagt ihr zuerst.
Also ich finde, das hat ja Jöran gerade auch schon so gesagt, das ist fast nicht möglich, weil fast jede Schule hat ganz tolle Aspekte, aber dann gibt es immer noch einen Aspekt, der dann entweder unfair ist oder aus irgendeinem Grund nicht passt. Und das erinnert mich ein bisschen, also die Waldschule hatten beispielsweise, die ist ja auch mal sehr viel in den Medien, und ich glaube für ganz viele Kinder auch eine richtig tolle Schule. Aber gleichzeitig, ich habe letztens eine Influencerin gesehen, die dann auch mal diese Michaela Community School aus England gezeigt hat. Das ist so eine sehr strenge Schule. Da gab es auch letztens einen Artikel in der Zeit, die strengste Schulleiterin Englands und so weiter, ne? Die einen ganz anderen Ansatz fährt. Und also einfach nur, das glaube ich, die Kinder und die Lernenden und wir Menschen grundsätzlich sehr unterschiedlich sind, und es gibt garantiert nicht die eine Schule, die für alle passt, ne? Und deswegen finde ich die Idee, dass es unterschiedliche Schulen gibt, und es geht ja auch ganz oft, ne, auch im Buch drum, dass die Eltern natürlich die Schule auswählen, ne? Und deswegen, ich habe nicht eine Lieblingsschule, also sagen wir so, ich glaube, angesprochen gefühlt habe ich mich natürlich sehr von der Lisa Rosa Reformschule, die hat mir gut gefallen, aber ich weiß auch, dass es natürlich nicht für alle passt, und gleichzeitig haben ja auch andere Aspekte der UN-Schule, auch der LIDA-Schule haben mir Aspekte von gefallen, da will ich gleich nochmal zu sprechen kommen, aber deswegen, ja, es gibt eine Schule, die mir nicht so gut gefallen hat. Aber vier andere Schulen in Kombination fand ich sehr schön. Okay, Jöran, was ist deine Lieblingsschule?
Das ist halt so gemein. Ich würde auch sagen, meine Hauptaussage ist, dass es keine Lieblingsschule gibt. Also zumindest nicht bei mir. Und dass tatsächlich wir auch sicher nicht die eine Schule der Zukunft haben. Jedenfalls wäre das ein bisschen eher eine Dystopie von Schulsystemen, wo alle Schulen gleich ausgerichtet sind und das Gleiche machen müssen. Und es wandelt sich auch mit der Zeit. Also ich glaube, als ich diese erste Version der Lisa-Rosa-Reformschule, die damals noch Greta Thunberg-Reformschule hieß, geschrieben habe, vor, weiß nicht, 4 Jahren oder sowas, da war das so, glaube ich, auch schon mein Ausgangspunkt, dass das irgendwie so mehr oder weniger unhinterfragt, das war, was ich mir vorgestellt habe. Also da klingt ja auch ganz viel so von diesen Schulpreisschulen durch. Und beim Schreiben habe ich dann tatsächlich am meisten Freude bei der UN-Schule gehabt, weil ich tatsächlich noch mal viel nachgelesen habe über die Kinderstadt München, Minimuck oder Mini-München. Und daraus ist diese Schule im Buch entstanden, dass die Kinder eine eigene Stadt haben. Und dann machen sie irgendwie halt so eine Verbindung aus Schule und der eigenen Stadt. Und das fand ich beim Schreiben irgendwie wild romantisch. Die ist irgendwie in so einem verlassenen Einkaufszentrum. Und als sie dann das Gebäude betreten, dann die Besuchergruppe, dann sieht das irgendwie aus wie so eine Mischung aus, wie heißt das Einkaufszentrum bei Stranger Things? Starcourt. Mall und Rocky Beach Schrottplatz, irgendwie sowas. Da hat es bei mir jetzt beim Schreiben am meisten Spaß gemacht. Und bei der letzten Schule, die Pallas Athene Schulen, Da finde ich tatsächlich am interessantesten, so nochmal neu zu denken, was wir an dem Digitalisierungsdiskurs noch nicht so stark haben, nämlich was bei großen Größenordnungen passiert. So, ne? Also nicht nur, dass irgendwie Maschinen dann besser lernen können, sondern dass man auch einfach riesige Mengen hat von Menschen, die man zu Lerngruppen zusammenbringen kann. Also irgendwo unter den 1 Million Menschen, die irgendwie vernetzt sein könnten, sind halt die 5, die sich für das eine Spezialthema gerade zu diesem Zeitpunkt interessieren könnten. Und was da so aus dieser Idee passieren kann, habe ich da versucht nochmal auszuarbeiten. Das war für mich auch total interessant.
Jetzt habt ihr im Prinzip eine Schule ein bisschen ausgespart. Das ist wahrscheinlich die, wo Diana auch meinte, die findet sie am wenigsten oder die mag sie nicht. Das ist dieses Manfred-Spitzer-Lyzeum. Ich fand daran aber auch irgendwie diese Naturerfahrung, dieser Wert auf so Handwerkstätigkeiten oder auch diese aus den Reformschulen, diese Herausforderungen, die da auch drin stecken. Ne? Also das meinte ich anfangs mit meinem Konflikt, den ich immer so hatte. Also immer in dem Moment, wo ich mich so wohlfühlte und dachte, ah ja, jetzt ist es, dann kam so eine Irritation da rein. Also von daher wirklich spannend, jede Schule auf jeden Fall beschrieben, muss man unbedingt nachlesen.
Ja, auch da natürlich, was du gerade gesagt hast, die Aspekte finde ich auch schön. Ich glaube, es braucht halt eine Kombination und wie Jöran schon sagte, es gibt nicht die eine Schule, das will ja auch keiner, dass es die eine perfekte Schule gibt, weil wir Menschen sind so unterschiedlich. Genau. Jetzt will ich aber gerne noch mal kurz über die LIDA-Schulen sprechen, weil das passt ja ganz gut in unser KI-Zeitalter oder den KI-Hype. Und da wollte ich dich fragen, Jöran, ob das auch ein bisschen inspiriert war durch die Alpha-Schools, die du ja mit Sicherheit kennst. Und ich weiß, Judith, du hast mir auch schon Sachen zu den Alpha-Schools zugeschickt und ich finde das sehr interessant und auch wie die sich präsentieren und darstellen. Ne? Vielleicht zum Beispiel deren Mission ist quasi sowas wie Every Kid Has to Love School oder irgendwie so. Also jedes Kind muss die Schule lieben. Ne? Und zwar so sehr, dass sie sich nach den Ferien auf die Schule freuen oder gar nicht in die Ferien wollen. Also das ist so ein bisschen deren Mission. Genau, also da würde mich nochmal deine Meinung zu interessieren. Also zu deiner LIDA-School, aber auch zu diesen Alpha-Schools.
Ja, also über die Alpha Schools mag ich nichts sagen, weil ich zu wenig darüber weiß. Also bei der Recherche irgendwie habe ich natürlich darüber gelesen, aber sie waren nicht der Ausgangspunkt. Ausgangspunkt war, ich habe vor ein paar Jahren, also vor ChatGPT, habe ich ein Buch übersetzt, was so einen Überblick über KI im Bildungsbereich gegeben hat. Das ist nicht fertig geworden, die Übersetzung. Also die haben wir so 3/4 fertig liegen gelassen, das ist nie erschienen. Und da habe ich mich nochmal mit diesen Grundideen von intelligenten tutoriellen Systemen oder Adaptive Learning beschäftigt. Und da war eher so die Grundidee bei den LIDA-Schulen, was ist, wenn das wirklich funktioniert, dass wirklich die Maschine so den individuellen Lernpfad ständig vor dir ausrollt. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dann tatsächlich auch beim Buchschreiben natürlich recherchiert habe, irgendwie, was funktioniert da gerade, wie gut. Muss aber auch sagen, da bin ich mit meinen Recherchen irgendwie so an Ende gekommen. Also natürlich sagen die Leute, die aus dem System kommen, irgendwie, ja, wir sind schon ganz schön gut unterwegs. Und Besucherinnen habe ich häufig den Eindruck oder Experten von außen sagen, nö, so richtig überzeugend ist das alles noch nicht. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es funktionieren kann. Also jetzt mal Arbeitsthese war, es ist eine Frage der Zeit. Wir wissen nicht, ob das irgendwie morgen oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren soweit ist, aber die Überlegung ist, das könnte da sein. Und was für mich nochmal eine größere Rolle spielte, als ich am Anfang gedacht hatte, war so der Gamification-Ansatz, weil ich eigentlich sehr anti-Gamification-Ideen so unterwegs war vorher. Und beim Schreiben dann gemerkt habe, oh, das ist schon interessant hier und das funktioniert vielleicht auch so oder könnte das so funktionieren. Das heißt, diese Grundidee der hochgradigen Adaption, wirklich jede lernende Person folgt nicht irgendwie einem Pfad, sondern der Pfad wird genau für diese Person gebaut, während die Person unterwegs ist. Und zwar auch irgendwie ein bisschen fortgeschrittener, nur als irgendwie sie kriegt andere Übungen. Ich habe das viel verbunden im Buch mit so individuellen Assistenzsystemen, wo irgendwie die halt irgendwie jeder Schüler, jede Schülerin hat einen Avatar oder Roboter oder sonst was im Buch so ausgearbeitet, was da irgendwie wie sein könnte. Das fand ich tatsächlich nochmal interessant. Also das war eher so, was ist, wenn das, was teilweise als Geschäftsmodell heute kolportiert wird, teilweise als Science-Fiction erscheint, tatsächlich funktionieren würde. Und dann natürlich noch die Frage nach dem gläsernden Lernenden, wo man auch sagen muss, das fand ich auch tatsächlich nochmal interessant, das sind ja zumindest im Buch habe ich keine andere Lösung gefunden, dieselben Daten, die dieses hochgradig angepasste pädagogische Angebot ermöglichen und die großen Begehrlichkeiten von außen wecken. Und es ist nicht irgendwie, jedenfalls nicht im Buch, eine böse Macht, die irgendwie die Daten böse ausnutzen will, sondern es fängt halt an, dass irgendwann die Eltern rauskriegen, ach Mensch, damit kann man total gut Berufswahlprädiktion machen oder so. Dann weil das die Eltern natürlich wissen und nicht, weil sie es böse meinen, sondern weil sie denken, die Chance müssten wir schon irgendwie nutzen, wenn die Möglichkeit da ist. Und es sind eben nicht irgendwie andere Daten als die, die man für ein optimiertes Lehrsystem braucht. Das hat mich sehr beim Schreiben beschäftigt. So.
Das ist ja irgendwie auch so schwierig, dann sich zu entscheiden. Einerseits ist es ja toll zu wissen, wenn man es schaffen würde, aus diesen Daten heraus zu generieren, wie Lernen funktioniert, und dann wäre das ja vielleicht ganz nützlich. Aber genau, die Gefahr ist halt eben, was passiert denn sonst alles noch mit diesen Daten? Ne? Und gehören die dann in Elternhände oder irgendwie sowas? Und du hattest eben auch in dem Buch beschrieben, das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass so ein sehr KI-gestütztes Lernen natürlich auch ein Hilfsmittel sein kann gegen Lehrkräftemangel. Ne? Also wenn die KI so eingesetzt wird, also das ist ja jetzt alles sehr überspitzt in deinem Buch, aber wenn die KI so eingesetzt wird, dass dadurch Lehrkräfte ersetzt werden, dann ist natürlich kritisch. Und wenn man dann nur so KI-gestützt lernt, dann braucht man eigentlich auch gar keine Schulgebäude mehr, weil dann kann alles auch irgendwie online stattfinden. Ne? Das waren ja auch so Gedanken in diesem Buch. Und da habe ich auch gedacht, ja, stimmt. Und bei den Alpha-Schools, um darauf nochmal zurückzukommen, ist es ja, also ich weiß auch zu wenig darüber, aber ich würde super gerne mal hinreisen und mir die ganze Geschichte angucken. Da finde ich das ja ganz interessant, dass die tatsächlich an einem Schultag, sagen sie zumindest, 2 Stunden lang dieses sehr Adaptive Learning haben, personalisiertes Lernen, und den Rest des Schultages die SchülerInnen ja quasi in Projekten eher zusammenarbeiten, ne? Und wo es eben auch um solche Sachen geht wie Teamwork, Verantwortung übernehmen und wo die sich mit, also ich habe irgendwas gelesen, da sollten die selbst Airbnb bauen und dieses ganze Konzept von Airbnb mal bitte selber hosten und organisieren und so. Und bei sowas war ich natürlich, dass ich so dachte, interessant, diese Mischung einfach auch an der Stelle. Also ich würde es mir einfach auch mal total gerne angucken und reinschauen, wie das tatsächlich dann so funktioniert. Aber würdest du sagen, für dich ist dann diese Leaderschule so ein bisschen so eine Dystopie auch an der Stelle oder hat so Elemente zumindest drin?
Also sie hat Elemente da drin, weil man sich das Ganze auch nochmal anders vorstellen kann, wenn das jetzt nicht die schönsten Lernräume wären, in denen das im Buch ist, dann kann man sich auch so quasi Lernfabriken vorstellen, in denen man so sitzt und irgendwie dem folgt, was das digitale Gerät einem vorgibt. Gleichzeitig sind aber auch ja die Verheißungen große. Also so diese Idee, dass wir nicht bei, weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, 24% ohne Basiskompetenzen stehen bleiben müssen und dass wir es offensichtlich mit den bisherigen Mitteln nicht geschafft haben, finde ich, da kann man jetzt nicht, oder umgekehrt gesagt, es wäre fahrlässig zu sagen, ja, aber dann wollen wir uns diese technologischen Möglichkeiten gar nicht erst angucken oder sowas. Die Verbindung zwischen, da kann man sowas wie Basiskompetenzen gut trainieren, sage ich jetzt erstmal vereinfacht, und das kann man nutzen für dann sowas wie projektorientiertes Lernen, das finde ich auch schon sehr charmant als Idee. Also in der anderen Schule, im Buch, in der Unschule, das ist diese Kinderstadt, da brauchen die natürlich andauernd irgendwie so Basic-Wissen. Also ich glaube, im Buch ist die Rede von dem Imker-Incident oder sowas, also irgendwie so als ein Beispiel für, dass die da irgendwie Sachen machen und dann danach merken, erst schmerzhaft merken, oh verdammt, hätten wir mal vorher irgendwie Grundlagen drüber wissen müssen. Und wie man diese Grundlagen sich dann, wenn man sie braucht, tatsächlich irgendwie relativ schnell selbstständig entwickeln kann, da sind große, finde ich, Potenziale da drin, wenn man sowas miteinander verbindet.
Auf jeden Fall, ja. Vielleicht kommen wir auch mal zu dieser generellen Frage. Du hast in dem Buch, wirfst du ja eigentlich auch so ein bisschen auf, fernab von den Schulmodellen, dass wir uns eigentlich mit so grundsätzlichen Fragen noch mal ein bisschen mehr beschäftigen sollten. Ne? Und du wirfst da diesen Begriff auch rein mit diesen Kipp-Fragen. Dieses Kipp-Bild kennt vielleicht jeder. Ne? Aus der einen Perspektive ist das so ein Hasenkopf und aus der anderen dieser Entenkopf. Also ich hoffe, die Zuhörenden haben jetzt so ein Bild so ein bisschen vor Augen. Und du beschreibst das so ein bisschen damit, was wir einerseits so sehr akute KI-getriebene Fragen haben und auf der anderen Seite aber diese pädagogischen grundsätzlichen Fragen, die wir uns auch rund um Lernen und Schule beschreiben sollten. Also es klingt jetzt, glaube ich, komplizierter, als ich das jetzt schon wieder so erklärt habe. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Also quasi auf der einen Seite diese Frage, haben so Frontalunterricht und Schulbuch eigentlich jetzt endgültig ausgedient? Und auf der anderen Seite eher so diese Frage, welche Formen des Lehrens und Lernens sind eigentlich zukunftsgerecht? Und das sind ja so ganz grundsätzliche Fragen nach dem What und Why von Schule. Und da geht es viel so um Paradigmen, Prinzipien und so weiter und so fort. Deswegen vielleicht nochmal, mit welchen Fragen sollten wir uns eigentlich eher beschäftigen im aktuellen Diskurs auch?
Ja, also für mich ist das so eine Art gedankliche Brille, womit ich zumindest jetzt viel besser durch die Welt komme und mir Diskurse erklären oder auch Fragen und Antworten gestalten kann mit diesen Kippfragen. Ich habe übrigens inzwischen gelernt, das berühmtere Beispiel ist irgendwie ein Bild, wo man entweder eine junge Frau oder eine alte Frau sieht. Das kann ich aber selbst nicht sehen. Also das schaffe ich nicht zu kippen. So, vielleicht Judith nicht ganz toll. Hast du das vor Augen und kannst das erkennen?
Ich kann das tatsächlich erkennen, ja.
Diana nickt auch. Okay.
Ja, ich kenne die Bilder beide, die ihr beschrieben habt. Ja. Das heißt, Jöran, du siehst da nur eine Frau darin, entweder die junge oder die alte. Oder siehst du gar nichts darin?
Ich sehe nur die alte.
Ah, du siehst nur die alte, ja. Okay.
Spannend.
Aber auch wenn man es dir dann zeigt und mit dem Finger irgendwie...
Also ich glaube, wenn man ganz viel Geduld mit mir hat, dann kann ich es mal einmal, aber wenn es mir ein Jahr später wieder zeigt, geht es nicht mehr.
Okay.
Ich konnte auch schon früher in der Schule nicht diese 3D-Bilder sehen.
Da musst du irgendwie so ein bisschen schielen und dann ist was entstanden. Da gab es diese ganzen Bücher von, ich erinnere mich.
Genau, konnte ich auch nicht. Deswegen kann ich es jetzt abstrakt ein bisschen besser bei den pädagogischen Fragen und den KI-Fragen. Ich glaube, sogar bevor man sich mit Schule beschäftigt, sieht man das im Diskurs schon. Also diese ganze KI-Debatte ist ja eigentlich irgendwie auch immer auf der einen Seite eine KI und auf der anderen Seite eine Mensch-Debatte sozusagen. Wenn wir uns irgendwie fragen, ist das jetzt Kreativität, was die KI kann, dann ist das ja immer auch die Frage, was heißt eigentlich Kreativität? Wie funktioniert eigentlich bei Menschen Kreativität? So ein Thema, wo ich... Hätte ich ein anderes Buch geschrieben, hätte ich darüber geschrieben, wie Kreativität funktioniert. Da habe ich aber nur ganz viel drüber gelesen und nicht selbst ausgedachte Sachen zu. Und da habe ich aber gedacht, na, das irgendwie gibt es, glaube ich, auf vielen Ebenen. Also auch auf der grundsätzlichen Ebene. Ne? Also diese Feuilleton-Diskussion mit KI ist nicht wirklich intelligent. Und dann sagen, ja, okay, wenn man sich anguckt, was die Psychologie zum Thema Intelligenz sagt, dann ist es auch nicht besonders feststehend als Begriff. Also... Dann habe ich noch mehr darüber gelesen und gesehen, in der ganzen KI-Debatte seit Jahrzehnten stellt man sich immer wieder enorm viele Fragen über den Menschen. Und das ist insofern dann auch auf die Pädagogik zu übertragen, dass jede akute KI-Frage eigentlich immer die Kippseite hat und dahinter diese pädagogische Grundsatzfrage ist. Und für mich hilft das, also ich habe auch 10 Beispiele davon oder sowas im Buch, aber dahinter ist für mich tatsächlich so die grundsätzliche Frage, wie kann man diese Debatte fortgeschrittener führen und zwar nicht als ein Gegeneinander, sondern als ein sowohl als auch. Ne? Also wir sagen ja ganz häufig in dieser Debatte so alt gegen neu oder Pädagogik gegen Technik oder Mensch gegen Maschine oder sowas. Und ersetzen wir jetzt Lehrkräfte und so weiter. Und das ist ja, also die Realität ist irgendwie auf jeden Fall komplex, aber erstmal ist dieses Muster ja Quatsch. Ne? Also in Wirklichkeit machen wir ja alles, was wir machen, alt mit neu zusammen. Ist ja nicht so, dass irgendwas plötzlich weg wäre und morgen durch was ganz anderes ersetzt wäre, sondern das kommt was Neues und es verändert das Bestehende. Und Pädagogik denken wir immer mit Technik. Also wenn wir sagen, selbst wenn wir sagen, naja, aber mit Papier und Bleistift, das sind ja auch Techniken. Es ist halt irgendwie sehr selbstverständlich, dass wir das jetzt nicht mehr so wahrnehmen. Und natürlich ganz viel Mensch mit Maschine. Also für mich ist das so eine Denkbrille, mit der ich jedenfalls irgendwie einigermaßen manchmal hinkriege, diesen falschen Antagonismus zwischen Pädagogik und Technik, zwischen alt und neu zu überwinden. Und wenn das gut klappt, dann hilft das halt, weil es die große Chance bietet, diese akuten KI-Fragen immer mit den grundsätzlichen pädagogischen Fragen zu verbinden, zu verkuppeln und darüber tatsächlich dann was über das neue Technische zu lernen und was über das Grundsätzliche, welche Bildung wollen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich für ein Bild von Menschsein auch haben.
Super, vielen Dank. Finde ich ganz schön nochmal erläutert. Und was ich gerade auch ganz spannend fand, als du gesagt hast, du hast dieses Buch übersetzt, hast du sofort dazu gesagt, das war vor ChatGPT. Also ne, das ist schon irgendwie so eine Zeitrechnung für uns, so ein ganz wichtiger Meilenstein vor und nach dieser Zeit. Und ja, wir befinden uns immer noch in diesem Wandel und müssen jetzt einfach gucken, wie sich alles wahnsinnig schnell weiterentwickelt oder auch nicht. Ne? Das ist ja genau dieses Spannungsfeld. Genau, zum Abschluss stelle ich eigentlich immer die Frage, wie man sich die Schule der Zukunft vorstellt. Jetzt haben wir so viel über Zukunftsschulen gesprochen. Jetzt würde ich die Frage einmal abändern. Und zwar würde ich gerne eine Lieblingsidee von euch aus dem Buch hören. Es sind ja ganz viele Ideen, ganz viel Inspiration in dem Buch enthalten. Und da würde ich euch gerne fragen, was so eure Lieblingsidee ist. Und erstmal würde ich dich dazu fragen, Judith.
Ah, mich.
Ja, und danach Jöran.
Genau, ich habe gar keine, also ich habe viele Lieblingsideen, glaube ich. Aber ich habe so einen Lieblingssatz, der ist mir richtig hängen geblieben. Und den habe ich wirklich ein paar Tage mit mir rumgetragen, weil ich den wirklich wahnsinnig schön fand. Ich lese jetzt mal kurz vor, weil der auswendig kann ich den nicht. Aber der lautet folgendermaßen. Aber Schule ist auch der Ort, wo Menschen sich verlieben und sich streiten, wo sie miteinander und voneinander lernen, wo sie miteinander essen und spielen, wo sie Vorbilder und Abgrenzungen finden, wo sie oft auch einfach nur nebeneinander sitzen wollen, selbst wenn sie individuell für sich arbeiten. Und das, finde ich, ist ein total schönes Bild von Schule. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass viele SchülerInnen Schule so beschreiben würden. Ja.
Oh, jetzt traue ich mich überhaupt nicht, mein technisches Beispiel zu sagen. Also ihr habt ja eine, glaube ich, Podcast-Zielgruppe, die auch sehr technikaffin ist. Insofern mache ich mal heute ein technisches Beispiel, auch wenn sonst natürlich irgendwie das Pädagogische häufig im Buch im Vordergrund steht. Und zwar gibt es im Buch die Besuchsgruppe in dieser hochtechnologisierten Schule. Und die haben halt das Problem, dass wenn sie durch die Schule gehen, sie immer nur Leute, die mit Geräten da irgendwo rumsitzen, rumliegen, rumstehen, irgendwie beobachten können. Und die Frage ist irgendwie, wie kann man denn jetzt hier lernen, beobachten? Und man lernt eigentlich nur was über die Räume oder so. Und dafür gibt es im Buch die Methode, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, digitales Shadowing oder sowas. Also Shadowing ist ja, dass man sozusagen jemandem folgt und darüber was lernt. Und Learning Shadowing heißt das. Ich habe mal gerade schnell geguckt. Und dafür können die halt, wenn die in die Nähe eines Lernenden mit einem Gerät kommen, sich da sozusagen aufschalten und hören dann irgendwie über ihre Kopfhörer und über ihr Display das und sehen das, was diese Lernenden da gerade machen und sehen können und sowas. Und das wird dann sozusagen erklärt. Das Erste, was ich als Feedback gekriegt habe, ist natürlich irgendwie datenschutztechnisch ein Albtraum und so, wird im Buch auch behandelt. Irgendwie der rollende Roboter hat natürlich sofort irgendwie die Antworten auf die Fragen, warum das datenschutzrechtlich gar kein Problem sei. Aber ich hatte tatsächlich ein ganz anderes Bild dabei vor Augen und so, wie nennt man das, gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff, muss ich alles noch lernen. Bei Sportübertragung gibt es doch häufig so Experten, die irgendwie so ein Bild haben und dann anhalten und dann drauf rumzeichnen und dann irgendwie so hin und her schieben und analysieren oder sowas. Und das war irgendwie, glaube ich, so meine Techno-Fantasie, dass man so einen Lernprozess sozusagen einfriert und auseinander von verschiedenen Seiten beleuchten kann. Das ist, glaube ich, technisch jetzt nicht besonders irgendwie fundiert, was ich mir da ausgedacht habe. Aber ich mag die Idee sehr, auch wenn es da auch natürlich die Kippseite hat, dass man eben Lernen doch überhaupt nicht von außen beobachten kann, sondern nur ganz viele Indizien zusammen sehen und dann drauf schließen kann, was da vielleicht passiert gerade.
Sehr schön. Das ergänzt sich doch jetzt auch wunderbar, eure zwei Lieblingssätze und Ideen. Ich fand es ganz großartig, heute mit dir über deine Zukunftsschulen, über deine Ideen zu sprechen und dass wir auch der erste Podcast sind, in dem du über dein Buch sprechen darfst. Das ehrt uns natürlich. Und insofern vielen Dank, Jöran, dass du Gast warst und hat Spaß gemacht.
Ja, für alle Zuhörenden vielleicht zur Info, ne? Wir verlinken das Buch natürlich in unseren Shownotes, dann findet man den schnellen Weg dahin und vielleicht noch der Hinweis, wir haben ja jetzt eigentlich über diesen ersten Teil des Buches gesprochen, über die Schulen, aber in dem Buch stecken auch noch 10 Methoden für strukturiertes Zukunftsdenken hin. Was heißt das jetzt? Da geht es halt darum, dass wenn man selber jetzt in der Schule tätig ist, vielleicht diese Methoden helfen können, so eine eigene Zukunftsvision von der Schule zu entwickeln oder sich zumindest diesbezüglich mal auf den Weg zu machen. Also dieser zweite Teil lohnt sich auch absolut. Also Jöran, deswegen auch von mir, schön, dass du hier warst. Wir freuen uns und ich bedanke mich und ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Kreide, KI und Klartext.
wer das rechtzeitig hört, im Oktober machen wir eine kleine Tour mit nicht kommerziellen Veranstaltungen in kleinen Orten zu dem Buch. Auf der Website schule2035.de stehen, wenn ihr das hört, die Termine. Es würde mich total freuen, mit Menschen da ins Gespräch zu kommen.
Kreide KI Klartext, der Vorbildspodcast rund um Schule und KI.